Ja, herzlich willkommen hier zum quasi Abschlussvortrag im Monitoring-Track. Ich finde es erstmal beeindruckend, dass so viele zu so später Stunde und zu so einem komischen Thema sich hier noch eingefunden haben. Bevor es jetzt hier gleich losgeht, ein paar Worte vorab. Ganz entscheidend ist der Punkt, der hier unten steht. Wir erzählen euch jetzt was unserer Ansicht nach ziemlich neu ist und leider nicht funktioniert. Ja, es geht auch nicht darum, hier irgendwie was vorzuführen, was irgendwie besonders cool ist oder so oder besonders spektakulär, sondern wir möchten eigentlich mit euch unsere Gedanken teilen, die wir uns in den vergangenen Jahren gemacht haben und zumindest den Teil der Arbeit vorstellen, soweit wie wir eben schon gekommen sind. Es geht hier nicht darum, klassische herkömmliche Monitoring-Systeme zu bashen. Vielleicht gibt es ja auch Vorteile aus beiden Ansätzen, die man nur geschickt kombinieren muss. Insbesondere nachdem wir das vorgestellt haben, möchten wir das mit euch diskutieren und eben für euch und für uns dann aus der Diskussion Ideen mitnehmen, die wir dann weiter verwirklichen können. So, die beiden, die jetzt hier vorne stehen, zu meiner Rechten ist Peter Hormanns.
Hallo zusammen.
Genau, ich versuche jetzt hier einfach mal weiter zu blättern. A priori sei eben noch gesagt, okay, je nachdem wie ich gucke, fällt glaube ich der Ton aus. Das, was wir jetzt hier vorstellen, ist nicht allein auf unserem Mist gewachsen, sondern wir lieben den Austausch mit Kollegen und Gleichgesinnten, so wie eben Open Source funktioniert. Und im Jahr 2013 haben sich in Berlin im Rahmen des Monitoring Sprints Open Source Leute, die eben auch Hosting betreiben, zusammengefunden und haben eben über alternative Monitoring-Ansätze gesprochen, weil die eben mit dem, was bis jetzt so da war, nicht hundertprozentig zufrieden waren. Wir haben eben Anforderungen gesammelt, uns Gedanken gemacht und das ist jetzt dabei rausgekommen, was wir gleich vorstellen werden. Wir, wie gesagt, Peter Hormanns, ich bin Michael Hierweg, wir arbeiten beide in Teilzeit für die Hostsharing EG. Die Hostsharing EG ist ein genossenschaftlich organisierter Webhoster, der eben von ein paar Enthusiasten vor 15 Jahren gegründet worden ist. Heute haben wir 160 Mitglieder und die Entwicklung bei uns ist einigermaßen rasant. Also bis vor 5 Jahren hatten wir irgendwie 8 virtuelle Maschinen, die wir betreut haben. Inzwischen sind es irgendwie 130. Das ging dann eben irgendwie ziemlich schnell und unser Monitoring ist halt eben nicht richtig mitgewachsen. Das ist auch schon gleich eben einer der Aspekte der Motivation. Obwohl die Services bei uns eigentlich recht stabil laufen, sind wir eben bestrebt, die Qualität immer weiter zu verbessern und da entstehen dann natürlich mit der Zeit Wünsche. Und aus diesen Wünschen haben sich dann eben im Dialog mit den Kollegen oder hat sich im Dialog mit den Kollegen diese Idee für ein alternatives Monitoring-System oder eine Monitoring-System-Ergänzung, wie auch immer, eben ergeben. Was hat uns am klassischen checkbasierten Monitoring gestört? Gelegentlich, wenn es dann mal Probleme gab oder sowas, wird halt Alarm ausgelöst. Dann sind wir halt eben an den Rechner, haben das Problem gefixt, aber eigentlich ist es da ja schon zu spät. Also wenn uns das Monitoring sagt, Service XYZ läuft nicht mehr, dann haben wir eigentlich schon eine Situation, die wir gar nicht haben wollten. Und Wunsch 1 wäre eben der, aufkommende Problemsituationen rechtzeitig zu erkennen, um reagieren zu können. Oder beispielsweise Muster zu erkennen im Verhalten von den Systemen, die wir so betreuen, die nach einer gewissen Zeit vielleicht zu Problemsituationen führen oder sich irgendwie wiederholen, um dann da proaktiv nachzuforschen, eine Sache auf den Grund zu gehen, um eben sowas dann in Zukunft nicht mehr zu haben. Und wenn das Kind dann tatsächlich in den Brunnen gefallen ist und es kommt eben zum Ausfall irgendeines Services, dann hätten wir eigentlich gerne ziemlich genaue Daten über das betroffene System und die Landschaft eben von der Zeit kurz vorher, also zwischen alles grün und Peng rot, was ist da eigentlich passiert? Weil wir den Anspruch haben, zu lernen und eben zu gucken, wie kriegen wir das hin, dass eben sich so ein Problem nicht nochmal ergibt, nochmal aufschaukelt? Welche Wirkungen, welche Komponenten, welche Facetten haben da eigentlich zusammengespielt und dann tatsächlich zu dem Problem geführt? Habe ich jetzt ein klassisches Monitoring-System und mache alle 5 Minuten einen Check und sehe ich halt, vor 5 Minuten lief der Webserver noch, jetzt geht gar nichts mehr. Okay, läuft auch nicht, dann boote ich den halt neu. Im Syslog konnte ich sehen, ja, irgendwie lief und dann plötzlich habe ich keine Einträge mehr. Was ist da jetzt eigentlich wirklich passiert? Und wenn ich mir dann die Situation vorstelle, vielleicht passiert sowas häufiger oder so, dann schlafe ich schlecht. Also so geht es mir zumindest eben in meinem Anspruch. Und ich möchte dann eigentlich wissen, was war da los? Ja, und wie gesagt, der klassische Ansatz sind ja irgendwie pull-basierte Systeme. Wir haben irgendwie ein zentralisiertes Monitoring-System oder vielleicht auch mehrere. Die machen dann irgendwelche Checks und schreiben dann Diagramme darüber oder Statusberichte, wie auch immer, machen Alarmierungen. Kennt ihr? Sonst wären jetzt auch die anderen Vorträge spannender vielleicht gewesen, um da eben in die Tiefe zu gehen. Nachteil ist eben der, die Checks verursachen einigermaßen Last auf dem System, was das Monitoring durchführt. Also wenn man jetzt irgendwie so ein Konzept wie Nagios hernimmt und sagt dann beispielsweise, was haben wir da jetzt bei uns? Sagen wir mal 100 VMs. Alle 5-6 Sekunden wollen wir eben eine Messung durchführen. Und wir haben 100 Messpunkte pro System, die wir eben so abfragen über irgendwelche Prozesse, die laufen, irgendwelche Ressourcenbedarf von irgendwelchen Systemen, dann kommt da etliches zusammen und dann ist eben so ein Nagios irgendwie nur noch beim Forken und Aufbauen von irgendwelchen Verbindungen. Und es kann eben im Prinzip theoretisch dann auch passieren, dass der gar nicht mehr dahinterherkommt, also schnell genug seine Checks durchzuführen. Und dann sind die Daten, die ich da sehe, alles grün, vielleicht gar nicht mehr aktuell, weil in Wirklichkeit ist schon alles rot. Und wir haben uns dann eben überlegt, zusammen mit den Kollegen, wenn wir das umdrehen und damit den wesentlichen Teil der Datenerfassungslast auf die zu überwachenden Systeme konzentrieren, also jedes System überwacht sich selbst, kennt ja auch seinen Festplattenfüllstand, den RAM-Bedarf, den Load und so weiter, kann das eben bei sich relativ leicht abfangen, abfragen und das eben über eine stehende TCP, SSL verschlüsselte Verbindung an das Monitoring-System aktiv einliefert, dann muss das Monitoring-System nur noch die Ergebnisse auswerten, aber nicht mehr selbst zusammentragen. Natürlich spricht dann eben auch beispielsweise, wenn ich alle 10 Sekunden beispielsweise Messwerte für jeden Messpunkt erwarte, wenn dann 20 Sekunden nichts mehr gekommen ist, auch das für einen Fehler, auch das sollte das zentrale Monitoring-System mitbekommen. Zwischenfragen vielleicht erstmal an der Stelle zum Problem oder zum Konzept. Ist die Motivation einigermaßen klar und deutlich geworden? Also komplett auf Remote-Checks können wir auch nicht verzichten. Sowas wie zum Beispiel funktioniert das Netzwerk noch, sind Systeme grundsätzlich erreichbar. Das muss man dann eben wohl schon remote machen. Aber andererseits hat man eben sehr viele Daten, die man eigentlich auf dem Zielsystem abfragen muss. Und solche Krücken wie NRPE oder SNMP, was dann eben wieder irgendwelche Prozesse lokal startet, um dann eben die Daten rauszufiltern, sind dann unter Umständen auch nicht der Hit. Und wenn man Systeme hat, die gar nicht von außen erreichbar sind, dann wird es noch blöder. Und hier ist es eben so, okay, das Monitoring-System, was die Daten zusammenstellt, muss eben von den zu monitorenden Systemen erreichbar sein, damit die halt die Daten einliefern können. Die zu überwachenden Systeme liefern also Performance-Daten und Statusinformationen zu irgendwelchen Services, die da laufen und melden das eben an die zentralen Monitoring-Systeme. Die zentralen Monitoring-Systeme werten diese Daten aus, überwachen auch, wie alt die Daten sind, ob eben regelmäßig neue Daten kommen von den Systemen und alarmieren bei Bedarf, wenn irgendwas schief geht, können vielleicht Mustererkennungen darauf machen und ähnliches. Und sie speichern die Daten auch in der entsprechenden Dichte und Genauigkeit zur späteren Auswertung, was uns dann eben im Fall dessen, da hat tatsächlich irgendwie ein Service die Grätsche gemacht, das eben ermöglicht, wirklich zu gucken, wie hat sich denn beispielsweise I/O oder Anzahl der Prozessforks oder ähnliche Sachen in den letzten Sekunden entwickelt, bevor es dann eben zu spät war. In unserem Toolset nutzen wir bzw. möchten nutzen CollectD auf den Systemen zur Erfassung der Metriken oder zur Auswertung der Messpunkte. Man könnte auch StatsD alternativ oder ergänzend einsetzen. Wir benutzen Riemann, Stichwort Riemann-IO, zur Auswertung der Daten. Wir haben eine Middleware, die da ein paar Sachen steuert und eben vor allen Dingen zur Verdichtung da ist. Apache Cassandra als verteilte Datenbank zur Speicherung der Daten, die eben entsprechend anfallen, und so ein Graphite-Dashboard zur Visualisierung. Die Komponenten sind aber austauschbar. Also es geht jetzt hier dabei, eben ein Setup zu zeigen, wie man sowas verdrahten kann. Und wir haben in der Vergangenheit, eben in der Zeit, in der wir das aufgebaut haben, auch schon die ein oder andere Komponente mal getauscht. Es ist also im Prinzip so eine Microservice-Architektur. Hier kann man das jetzt tatsächlich mal sehen. Vielleicht guckt man sich in der Mitte einfach erstmal nur einen an von den dreien, die da eben redundant nebeneinander gezeichnet sind. Jetzt habe ich leider keinen Zeigestab oder eben hier so einen anderen Pointer, deswegen versuchen wir das einfach mal so. Wir haben also in der Landschaft verteilt die CollectD-Instanzen, die eben Daten sammeln auf den lokalen Systemen, und die senden die an den Riemann zur Aggregation und zur Auswertung. Der Riemann hat also tatsächlich jederzeit das aktuelle Lagebild. Das haben wir bei uns dreimal an drei verschiedenen Standorten, weil ja eben auch so ein Monitoring-System mal ausfallen kann, aber die machen alle dasselbe. Der Riemann gibt die Daten weiter an die Middleware-Komponente Cyanide, die die Daten verdichtet und in der Cassandra NoSQL-Datenbank ablegt. Die ist repliziert und redundant ausgelegt, eben auch auf die drei Monitoring-Nodes. Das heißt, wenn alles gut läuft, schreiben die alle dieselben Daten da rein. Das tut ja dann nicht weh. Wenn aber einer ausfällt, haben wir trotzdem keine Lücken in unseren Messdaten, die man irgendwie wieder Hände stopfen müsste oder dann eben nicht weiß, was eben in der Zeit beispielsweise war. Von der Client-Seite aus haben wir vorne im Frontend dann so ein Graphite-Dashboard, was über irgendwie einen Load-Balancer oder ähnliches dann eben auf irgendeines von den Graphite-API-Schnittstellen zugreift, um sich dann eben wunderschöne Diagramme und Messwerte zu holen. Und Graphite-API greift wiederum auf Cyanide, eben die Middleware-Komponente, zurück, die dann eben dafür da ist, die entsprechenden Werte aus dem Store, also aus dem Storage, sprich Cassandra, zu holen. Fragen? Man sieht an dieser Stelle eben die Architektur aus vielen kleinen zusammengesetzten Services, die eben über ganz einfache textbasierte Protokolle miteinander kommunizieren. Und wir hatten anstelle von Cyanide, Cassandra und Graphite API da auch mal den klassischen Graphite drin, der ja irgendwie Persistenz und Rollups, also sprich Datenverdichtung und Rendering und so weiter, alles irgendwie selbst macht, sind aber nicht so richtig warm damit geworden, weil wir da eben das Problem hatten, das Ding ist halt nicht dafür ausgelegt, im verteilten Betrieb zu arbeiten, und wenn dann ein Node ausfällt, hat man da die Löcher in den Daten und dann muss man halt selbst so sehen, wie man die wieder gestopft kriegt, und das hat uns halt nicht gefallen. Dann haben wir einfach die Komponente ausgetauscht. Und im Augenblick, also ich sagte ja eingangs schon, also das Setup kann ich jetzt gerade nicht vorführen, weil es nämlich in dem Cyanide ein technisches Problem gibt. Da stehen wir in engem Kontakt zum Upstream Autor und haben da auch schon beim Debuggen geholfen, aber es funktioniert irgendwie gerade nicht 100%. Wie gesagt, alles noch Bleeding Edge. Ich hoffe, dass wir auch mit dem Feedback, was wir von euch dann nachher noch bekommen, dazu jetzt dieses Jahr weiter an dem Setup arbeiten können. Vielleicht gibt es dann nächstes Jahr nochmal einen kurzen Vortrag oder Workshop oder dazu, und vielleicht können wir dann ja tatsächlich das mal in Production sozusagen zeigen, dass es auch tatsächlich funktioniert. Ja, Ausblick. Man kann natürlich in dieses Setup weitere Komponenten integrieren oder Komponenten austauschen. Ich sagte schon, StatsD könnte man beispielsweise nehmen. Man könnte sicherlich auch ein Nagios oder Derivat hernehmen, um irgendwie Sachen, die man als klassische Checks implementieren will, eben durchzuführen und dann eben einfach die Performance-Metriken dann eben zu forwarden und hier dann weiter zu verarbeiten. Ein anderer Punkt, an dem wir angefangen haben zu arbeiten, ist eben Log-Auswertung und daraus eben auch Metriken zu generieren, denn das Setup, was ich eben gezeigt habe, kann eben nur mit Zahlen umgehen. Also eigentlich ziemlich dumm sozusagen. Es gibt einfach nur Messpunkt, Messwert und Zeitstempel. Und aus mehr bestehen diese Metriken eigentlich gar nicht. Mehr Mandantenfähigkeit ist bei uns gewünscht in der Form, dass man eben diese Dateneinlieferung, die derzeit auf Vertrauen basiert, über SSL-gesicherte Verbindung, vielleicht irgendwie noch mit einem Mandanten taggt, der dann natürlich eben auch verifiziert werden muss. Dann könnte man eben über das ganze Setup, auch über das verteilte Setup, eben individuelle Performance-Metriken von Kunden-Websites oder in unserem Fall Mitglieder-Websites oder Web-Anwendungen eben integrieren, ohne dass die Mitglieder das eben für sich selbst aufbauen müssten. Da muss man natürlich gucken, wer darf dann was sehen. Das könnte man aber eben auch integrieren und vielleicht gibt es ja auch noch ein paar Ideen von euch. Jetzt kommt der eigentlich spannendste Punkt. Ihr seid gefragt und dürft jetzt munter losdiskutieren. Peter, vielleicht bist du so freundlich und unterstützt mit dem Mikrofon. Da ist auch schon die erste Wortmeldung. Genau.
Ich habe eine Frage. Und zwar, wie macht ihr das denn? Du hast vorhin was von Mustererkennung gesagt.
Ja.
Also, versucht ihr irgendwie dem System beizubringen, dass es von selbst erkennt, wann es einem System in der Regel so oder wann ein System so aussieht, als würde es ihm gerade gut gehen und wann nicht?
Genau. Also der Riemann, dazu sollte ich vielleicht was sagen. Ich blätter jetzt einfach nochmal zurück und hoffe, dass das hier funktioniert. Gibt es da irgendwie eine Tastenkombination für so? Also der Riemann ist eine In-Memory-Datenbank. Das heißt, für jeden Messpunkt, der da abgefragt wird, richtet er sozusagen ein Datenfeld in Memory ein. Da steht der letzte Wert drin. Ich muss hier weg, oder? Das Problem ist da vorne. Okay. Die Daten haben ja einen Zeitstempel und man kann eben festlegen, wann die expiren. So, das ist erstmal die Grundfunktionalität vom Riemann. Der hat aber auch relativ mächtige statistische Methoden und Funktionen, kann eben auch Daten über einen längeren Zeitraum halten, wenn man das eben explizit möchte, um beispielsweise Mittelwerte oder andere Aggregatfunktionen eben drauf anzuwenden und hat eben Schnittstellen zum Abfragen davon und eben auch zur Injektion. Also man könnte theoretisch an den Riemann eine Komponente anbinden, die eben diese Daten, die gerade da sind, nimmt, auswertet, nochmal für sich, Muster erkennt und eben aus der Mustererkennung wieder eine neue Metrik über ich habe jetzt das und das erkannt, in den Riemann reinbringt. Damit könnte man sich vorstellen, komplexere Muster aus kleineren Mustern, die man erkannt hat, bottom-up zusammenzusetzen. Da haben wir aber jetzt auch selbst noch nichts implementiert.
Aber der Riemann läuft in einer Java VM, ist aber in einer funktionalen Sprache geschrieben, in Clojure. Also das ist so ein Lisp-Derivat. Natürlich so die Sprache der klassischen Intelligenz, mit denen man Mustererkennung und sowas macht. Also man würde praktisch in Clojure solche Dinge implementieren. Unter welchen Bedingungen muss ich denn dein Event erzeugen oder einen Alarm erzeugen?
Also meine Frage hat insofern einen Hintergrund, als dass ich selbst auch schon ein relativ ähnliches Setup zusammengesteckt habe. Also ich erkenne jetzt gerade eine ganze Menge wieder. Ich mache allerdings, bisher sammle ich auch über ConnectD, mache einen Transport über RabbitMQ und schicke es dann bisher noch in das Altec-Referat rein, was ihr mittlerweile rausgeschmissen habt. Und ich habe es bisher so versucht, ich habe die Holt-Winters-Analyse vom RND-Tool versucht zu benutzen, um diese Mustererkennung eben zu machen. Und das funktioniert so mäßig. Also ich habe dann häufiger mal das Problem, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel irgendwie wochenlang auf einem Storage-Volume eben die gleiche, also eine relativ konstante Anzahl IOPS hat, Und der Holt-Winters-Algorithmus ist gerade so ein bisschen komisch drauf, dann schwingt er sich so ein.
Ja.
Dann hat man eine gerade Linie und die Erwartungswerte, die schwingen da halt so drumrum. Das heißt, man hat dann irgendwie regelmäßig irgendwelche Ausfälle, die angezeigt werden, die eigentlich keine Ausfälle sind, einfach nur, weil irgendwie die Funktion da anfängt, da irgendwie zu schwingen und passieren ganz eigenartige Sachen. Deswegen hat mich das jetzt gerade mal interessiert. Also Holt-Winters braucht ihr aus meiner Sicht nicht probieren.
Okay, das ist schon mal ein Hinweis, ja. Aber wie gesagt, es ist eben so ein modular zusammengestöpseltes System und wenn da eben tatsächlich Interesse besteht, zum Beispiel allein jetzt so KI-mäßige Auswertung, Mustererkennung zu machen, das wäre eben was, wo man ich dann sagen würde, könnte man grundsätzlich mal in Kontakt bleiben und sich da eben austauschen. Ja. Andere? Letzte Reihe und ganz hinten.
Also wir betreiben auch ein Monitoring-System oder mehrere für Kunden. Das mit den Mustererkennungen ist auch immer so ein großes Thema gewesen. Wir setzen jetzt seit einiger Zeit auf die Geschichten mit CheckMK und haben da auch geguckt, dass in den ganzen Plugins und die ganzen Checks, die es gibt, halt eine Trendauswertung passiert, mit denen man auch schon relativ viel erkennen kann. Nämlich, ob jetzt, sage ich mal, eine Festplatte konstant sich füllt oder halt mal spontan sich füllt. Genauso ist für Temperatursensoren Hysteresa-Verhalten implementiert, sodass ich, sage ich mal, einen Betriebsraum, der halt sich langsam erwärmt, dann auch mitkriege und nicht erst mitkriege, wenn es zu warm ist oder so. Beziehungsweise auch, wenn der Fall dann eintritt, dass er sich wieder abkühlt, ich dann nicht ein Flapping oder irgendwas reinkriege, wenn die Klimaanlage gerade mal wieder
genau.
So nur Halblust hat. Was wir bei der CheckMK-Geschichte auch gemacht haben, ist die Umkehrung von Pull zu Push. Da im Moment einfach nur mit HTTPS, weil das halt aus Kundensicht quasi durch die üblichen Firewall-Geschichten durchgeht. Während NRPE und wie sie nicht alle heißen, da immer so ein großes Problem ist. Das alles, was der Matthias Kettner da treibt, kann man sich ja auch angucken. Und das ist, sage ich mal, zumindest Ansätze von dem System, wie das hier geplant ist, sind da auch zu sehen. Also das
ja, also
funktioniert auch. Das Problem ist nur, wenn ich zu häufig Daten einliefere, dann kommt der Standard Nagios oder die Sinka-Core halt nicht mehr hinterher. Und da haben sie ja mittlerweile auch einen eigenen Core geschrieben, der dann halt schneller Daten verarbeiten kann. Und natürlich ist die Hochverfügbarkeit und, sag ich mal, die auf mehrere Systeme verteilen da genau noch so ein Problem. Das ist natürlich auch nicht gelöst.
Ja. Also, wenn man sich das, also A, man kann eben offenbar erkennen, dass wir nicht die, also auch jetzt aus diesem Sprint vor 2 Jahren nicht die einzigen Leute sind, die sich eben in die Richtung Gedanken gemacht haben. Das scheint also eben allgemeiner Thema zu sein. Zweiter Aspekt ist eben der, diese Komponenten erzeugen eben in der Tat unterschiedlich Last. Cassandra ist natürlich mit I.O., aber auch CPU dabei. Die anderen beiden Komponenten, Cyanide und Riemann, sind eben vor allen Dingen CPU-bound. Also klar, der Riemann braucht so viel Arbeitsspeicher, um eben die ganzen Messpunkte, aber eben eigentlich nur die aktuellen Werte im Arbeitsspeicher zu halten. Das ist eigentlich das kleinere Problem, aber eben, wenn man wirklich kräftig Daten einliefert und darauf rumrechnet, das merkt man.
Ja, von mir noch eine Frage. Wir nutzen aktuell Nagios. Und mich hat es auch schon immer gestört, dass man jetzt neben dem SNMP-Protokoll nochmal als Hilfsmittel dann NRPE benutzen möchte, wenn man bestimmte genauere Sachen, vielleicht jetzt wie ein Logfile oder so auswerten möchte, ob da bestimmte Fehler drin vorkommen. Ich habe das jetzt so verstanden, dass der Collect-D dann auf den Clients läuft. Und
exakt.
Also ist das quasi der Client, der genutzt wird, um die Sachen alle zu sammeln und dann auch ans Monitoring-System zu schicken, oder?
Genau.
Okay. Das war eigentlich schon die Frage gewesen.
Okay.
Okay.
Ja, weitere Anmerkungen? Also wenn man sich das angucken möchte, abgesehen davon, dass wir vorhaben, da auch in unregelmäßigen Intervallen irgendwelche Fortschritte zu berichten. Und am liebsten wäre ich jetzt irgendwie mit einem Ansible-Playbook oder ähnlichem hergekommen, mit dem man sich das mal eben so selbst installieren kann, um es anzugucken. Aber da es im Augenblick nicht läuft, ist es noch schlecht. Vielleicht gibt es das dann demnächst. Da darf man gespannt sein, wer dazu im Internet nachlesen möchte. Also Collect-D ist ja wahrscheinlich einigermaßen bekannt. Riemann ist eben die Website Riemann.io und Cyanide gibt es im Augenblick nur bei GitHub. So neu ist das ganze Ding. Cyanide hat eine relativ gute Dokumentation, nach der man das aber recht gut zusammengestöpselt bekommt. Da steht dann eben auch drin, wie das entsprechende Schema für Cassandra und so weiter aussieht. Es gibt im Augenblick zwei Branches beim Cyanide. Den Master Branch. Der Master Branch hat das Problem, in dem Setup, in dem Augenblick, in dem ein Node ausfällt, gehen die anderen auch nicht mehr. Weil die Cassandra das irgendwie mitkriegt und irgendwie an den Driver, an den Java-Driver zurückgibt und dann steigt der Cyanide aus. Das ist der Grund, weshalb wir den Master Branch dann verworfen haben. Und es gibt einen neuen, der ist wesentlich eleganter implementiert. Das ist der Updated Core Branch. Der Updated Core Branch macht das alles viel toller und viel flexibler und hat auch das Problem nicht. Dafür funktioniert er überhaupt nicht. Im Gegensatz, weil der nämlich dafür die Kommunikation zwischen den Threads in dieser funktionalen Programmiersprache irgendwelche Channels benutzt. Das kann man sich vorstellen wie so Pipelines. Und auf der einen Seite werden munter die Daten in die Pipelines geschrieben von den Worker-Threads. Und derjenige, der die Dinger da rausholen soll, da kommt irgendwie nichts an. Und wir konnten bis jetzt noch nicht rausfinden, woran das liegt. Wie gesagt, der Upstream-Entwickler hat sich's angeguckt, hat das Problem bestätigt, konnte es aber leider auch noch nicht fixen. Und wir sind jetzt gerade dabei, unsere Clojure-Kenntnisse zu vertiefen. Weil, wie war das, ne? Open Source kann man ja im Zweifel selbst reparieren. Genau.
Closure is magic, sag ich immer. Wie kann man sich Cassandra und Cyanide vorstellen, wie die Speicherung ausschaut im Vergleich zu Graphite?
Also eigentlich ist das sozusagen 1:1 Drop-in-Replacement, ohne dass da irgendwas Geheimnisvolles funktioniert. Du definierst im Cyanide eben auch Roll-up sozusagen, eben sagst eben, für den Zeitraum möchte ich die Daten so dicht haben, für andere Zeiträume dann eben nicht. Und dann habe ich vielleicht noch ganz historische Daten von den letzten 5 Jahren, da reicht mir dann irgendwie so ein täglicher Mittelwert oder wie auch immer. Cyanide macht einfach die Verdichtung und schreibt die dann eben in einen Cassandra-Table, einfach so untereinander weg, zusammen mit dem Expiration Date, also wenn die Daten dann eben ausgedünnt werden dürfen und steuert das. Und das Graphite API ist einfach nur eine Softwarekomponente, die aus dem klassischen Graphite entstammt und da rausgenommen worden ist und eben eigentlich diese Funktionalität weglässt. Die sind also vom Remote API über HTTP, HTTPS völlig identisch.
Und was war dann eure Entscheidung, jetzt nicht auf Graphite selber zu setzen?
Genau, also Graphite schreibt ja selbst die Daten in diese
Whisper-Files. Ja.
Bitte?
In Whisper.
In diese Whisper-Files, ja, was so RAD-artige Konstrukte im Prinzip sind. Und wenn jetzt so ein Node ausfällt, dann hat man natürlich für den Zeitraum keine Daten. Die hätte man dann natürlich auf den anderen Nodes. Aber Graphite selbst ist jetzt nicht dafür gebaut, um die Daten dann von den anderen Nodes abzufragen oder nachträglich zu replizieren und wiederherzustellen. Der kann zwar so ein Balancing und ich kann die Whisper-Datenbank verteilen, aber wenn der jetzt beispielsweise weiß, für die Metrik ist Node C zuständig und der müsste die eigentlich haben, der war aber zu dem Zeitpunkt nicht ab, dann gibt es auch keine Daten. Und die einzige Möglichkeit, die einzige Krücke, das eben zu flicken, ist eben die per irgendwie SSH und selbst irgendwie die Whisper-Daten durch und dann eben nachträglich synchronisieren und dann eben wiederherstellen. Das war uns etwas unelegant. Zum anderen haben wir eben festgestellt, dass das auch heftig I.O. verursacht, eben das Schreiben dieser Whisper-Daten und jetzt wissen wir zum anderen eben auch, dass Python jetzt nicht unbedingt der Hit ist, wenn es eben darum geht, große Datenberge schnell zu bewältigen. Und da sind diese Implementierungen in Clojure doch deutlich effizienter. Und das ist eben der Grund, weshalb wir hergegangen sind und die ausgetauscht haben. Aber wie gesagt, das ist einer der Vorteile, den wir sehen an so einem Setup, dass man eben die Komponenten tauschen kann. Also wenn das Cyanide jetzt nicht geflickt werden kann, dann müssen wir halt eben gegebenenfalls da selbst eine Ersatzkomponente für schreiben oder wie auch immer oder einen Teil eben von dem System austauschen. Wir sind da eben flexibel und müssen dann nicht sagen, wie da haben wir jetzt ein Problem mit monolithischem Monitoring-System X und müssen dann ganz umschwenken.
Auf Ryman selber noch eine Frage, außer es will jetzt jemand anderes, weil ich habe Ryman auch selber noch nie benutzt. Hat man dann auch die Möglichkeit zu sagen, ich gucke mir jetzt an alle Metriken, die ich sozusagen in Clojure definiert habe in dieser Sprache, dass ich mir eine Übersicht über den Status gebe?
Ja. Also zu dem Riemann gehört auch ein Dashboard. Da kann man im Prinzip, das ist in JavaScript auch irgendwie implementiert, da kann man eben auch sozusagen alle aktuell im System befindlichen Daten anzeigen und sollte also dann sinnvoll selektieren, weil es eben typischerweise richtig viele sind. Es gibt auch Schnittstellen zu beliebigen anderen Programmiersprachen, beispielsweise auch ein Python-Client, wo man dann eben auch ganz einfach Messpunkt den aktuell hinterlegten Wert dann abfragen kann. Und auch eben auf dem gleichen Weg wieder Daten indizieren kann. Das heißt, man könnte also eben auch die KI-Komponente, über die wir da schon mal sprachen, für Mustererkennung eben woanders mit programmieren, die eben das Lagebild sozusagen abgreift und dann eben Metriken als ich habe da was gefunden oder ich habe auch nichts gefunden oder wie auch immer eben wieder injiziert und kann daraus dann eben mit relativ schnellem Turnaround, weil das ja alles relativ flott ist, dann eben auch aus vielen kleinen Mustern dann eben komplexe Muster zusammensetzen. Das ist da eigentlich der Ansatz, der verfolgt werden soll. So, jetzt hat noch keiner gesagt, das ist richtig Mist, was wir da machen. Woran liegt das eigentlich? Ja, es ist halt, genau, also deswegen sagte ich ja auch, möglicherweise kann man eben auch mehr haben. Also wir hatten ja schon gesagt, für Log-Auswertung braucht man da auf jeden Fall was parallel. Und da die Schnittstellen zwischen den Systemen ja offen sind, kann ich mir eben durchaus auch Setups vorstellen, wo man eben Komponenten mit Nagios oder Nachfolger hat, die man eben da abhandelt. Und dann eben Metriken daraus erzeugt oder eben, wo man eben von Nagios aus auf die Metriken zugreift, um dann eben irgendwelche andere Sachen zu machen. Genau. Ja. Ja, also wenn nicht mehr weiter diskutiert wird, dann wären wir jetzt an der Stelle tatsächlich schon durch. Wenn es jemand was von der Baustelle sehen will, könnte ich auch nochmal einen Einblick auf die Baustelle geben, aber so richtig viel sieht man da eben nicht, jetzt außer der Konfiguration, weil eben leider durch das ganze Setup im Augenblick keine Daten durchfließen, deswegen gibt es auch keine bunten Bilder am Ende. Wir haben jetzt im Augenblick in dem Test-Setup nur die Standardkonfiguration mit ein bisschen Modifikationen für unsere Ziele, wo die Sachen hingeforwardet werden. Es gibt aber in der offiziellen Dokumentation eigentlich relativ viele Schnipsel für Dinge, die man standardmäßig braucht oder haben will, die man recht leicht kombinieren kann. Also auch da der Verweis eben auf die Dokumentation. Obwohl das eben alles Baustelle ist und wie gesagt aktuell nicht läuft, ist die Dokumentation überraschend gut. Also da gibt es im Open-Source-Umfeld viele, viele schlimmere Beispiele. Da kann man sich jetzt aber eigentlich nicht beklagen. Und es ist auch um die Tools herum eine ganz nette Community. Also man kann mit den Leuten gut auskommen. So. War schön wäre, wenn die ein bisschen mehr Zeit hätten, um ihre Bugs zu fixen.
Hast du mich jetzt
an? Nö. Ich gucke einfach nur so ins Publikum. Aber Freiwillige vor, ist ja klar. Gut, dann möchten wir euch an der Stelle nicht länger aufhalten. Nochmal vielen Dank dafür, dass ihr hierher gekommen seid. Ich hatte die Erwartung, dass wir irgendwie vielleicht so 1, 2, 3 Leute haben oder uns nur selbst unterhalten oder sowas mit dem etwas abstrusen Thema. Ja, vielen Dank und ich hoffe, euch hat der Besuch auf den Chemnitzer Linux-Tagen insgesamt gefallen. Gute Heimreise und vielleicht bis demnächst auf irgendeiner Konferenz und wir sollten auf jeden Fall mal in Kontakt bleiben. Ja, vielen Dank.